Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Und das sind unsere Themen in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Eine Botschaft für Frieden und Versöhnung. Der Papst reist heute in den Kongo und in den Südsudan. Erwartungen und Probleme, was sich die Menschen im Kongo von dem Papstbesuch erhoffen. Hexenverfolgung in Ghana. Im Norden des Landes leben Hunderte von Frauen in Hexenlagern. Sie mussten aus ihren Dörfern fliehen oder wurden dorthin verbannt, weil sie als Hexen verantwortlich für Krankheiten, Dürre oder Brände gemacht werden. Und Hochzeiten in Weiß mit viel Hollywood-Kitsch. In Japan heiratet die Hälfte aller Paare in christlichen Pseudokirchen. Papst Franziskus reist heute in die Demokratische Republik Kongo und anschließend in den Südsudan. Zwei Länder, in denen Millionen römisch-katholische Christen leben. Im Kongo ist es sogar die Hälfte der Bevölkerung. Es ist die 40. Auslandsreise im 10-jährigen Pontifikat von Jorge Mario Bergoglio. Insgesamt besuchte der Papst 60 Länder in aller Welt. Mit der heutigen Reise verbindet Franziskus einen Auftrag, den er schon bei seinem Amtsantritt betont hatte, nämlich vor allem in solche Länder zu reisen, in denen er bei der Überwindung von Konflikten oder Problemen helfen wolle. Und das, obwohl er seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, berichtet Vatikan-Korrespondent Jörg Seiselberg.
Diesmal hat sich Franziskus nicht stoppen lassen. Im vergangenen Sommer noch hielten ihn seine Ärzte auf und untersagten dem Papst die Reise nach Afrika. Seine Knie- und Hüftprobleme hat Franziskus zwar immer noch nicht vollständig überwunden, trotzdem besucht er jetzt zwei der ärmsten Länder der Welt, die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan. Der Papst erfüllt damit ein nach seiner Absage gegebenes Versprechen, ungeachtet aller Schwierigkeiten. Papstsprecher Matteo Bruni sagt, es wird natürlich Momente geben, in denen er im Rollstuhl sitzt, dann aber auch wieder Situationen, in denen er sich auf andere Weise bewegen wird. Und am Flugzeug sind Hebebühnen für ihn vorgesehen, das ist richtig. Eine Reise trotz allem, als Signal, wie wichtig Franziskus dieser Besuch ist. Im Südsudan kommt er nicht nur in das jüngste Land der Welt, sondern auch in das nach Burundi ärmste. Über 7 Millionen Menschen, 2 Drittel der Bevölkerung, leben im Südsudan nach Angaben von Hilfsorganisationen in Not und sind auf humanitäre Unterstützung angewiesen. Der immer noch nicht beigelegte Bürgerkrieg bringt auch Helfer in Gefahr. Auf den jungen katholischen Bischof Christian Kalasare wurde im vergangenen Jahr mitten im Land ein Anschlag verübt. Kalasare überlebte und organisiert jetzt aus Anlass des Papstbesuches im Südsudan einen Friedensmarsch mit Gläubigen in die Hauptstadt Juba. Ich denke, dass das Attentat auf mich ein Zeichen ist für die generelle Gewalt in diesem Land, der die Bevölkerung ausgesetzt ist. Mit dem Besuch des Papstes verbindet sich bei vielen eine Hoffnung auf Befriedung, damit die Menschen hier endlich unbeschwert und ruhig leben können. Mit dem 2011 gegründeten, mehrheitlich christlichen Südsudan verbindet sich eine der spektakulärsten Gesten des Franziskus-Pontifikats. Vor 3,5 Jahren hat der Papst im Vatikan die beiden südsudanesischen Rivalen Salva Kiir Mayit und Riek Machar eindringlich um Frieden gebeten und ihnen anschließend die Füße geküsst. Diese Geste, sagt Bischof Kalasare, habe sich ins kollektive Gedächtnis des Südsudans gebrannt. Dieses starke Zeichen von Papst Franziskus, den Führern dieser Nation die Füße zu küssen, wurde hier als Aufforderung an diese Männer verstanden, sich in den Dienst des Friedens und des Wohlergehens der Bürger zu stellen. Bei seinem jetzigen Besuch im Südsudan ist Franziskus erneut um Eindringlichkeit bemüht. In einer in dieser Form noch nicht dagewesenen ökumenischen Friedensreise kommt der Papst gemeinsam mit dem obersten Anglikaner Justin Welby und dem Presbyterianer Jim Wallace, Vertreter zweier Glaubensgemeinschaften, die im Südsudan ebenfalls stark vertreten sind. Auch in der Demokratischen Republik Kongo, in dem die Papstreise ins Herz Afrikas heute beginnt, verbinden sich Friedenshoffnungen mit dem Franziskusbesuch. In der Bürgerkriegsregion im Osten des Kongos, heißt es von der dort arbeitenden Hilfsorganisation AVIS, seien allein im vergangenen Jahr rund 1 Million Menschen vertrieben worden. Viele von ihnen seien Kinder, die dringend Schutz benötigten. Papst Franziskus bleibt zwar, anders als noch im Sommer geplant, in Kongos Hauptstadt Kinshasa. Sein Besuch im größten katholischen Land Afrikas aber werde auch in der Krisenregion wahrgenommen, sagt der im Ostkongo für AWIS arbeitende Daniele Mazzone. Wenn wir mit den Menschen reden, die wir betreuen, merken wir, dass sie sich über diesen Besuch freuen. Es gibt die Hoffnung, dass der Besuch des Papstes dafür sorgt, dass die Welt sich wieder erinnert an diese fast vergessene Krise. Der Papst will sich in Kinshasa mit Vertretern der Vertriebenen des Bürgerkriegs treffen. Zur am Mittwoch geplanten Messe in der Hauptstadt des Kongo werden weit über 1 Million Menschen erwartet. Die katholische Kirche in Afrika wächst im Gegensatz zu Europa. Weltweit sind mittlerweile 20% aller Katholiken Afrikanerinnen bzw. Afrikaner.
Vatikan-Korrespondent Jörg Seiselberg über die Papstreise, die heute beginnt. Die Reise des Papstes in die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan wird nicht einfach. In beiden Ländern gibt es gewaltsame Konflikte. Franziskus will dort eine Botschaft der Versöhnung und des Friedens aussenden. Franziskus' erste Reisestation, der Kongo, befindet sich in einer Dauerkrise. Die soziale und humanitäre Lage ist nach der Kolonialzeit und 2 Kriegen katastrophal. Vor allem im Osten des Landes gibt es immer noch gewaltsame Konflikte. Auf welche Erwartungen Franziskus bei seiner Reise in den Kongo trifft, darüber berichtet Afrika-Korrespondentin Antje Diekans aus Kongos Hauptstadt Kinshasa.
Die Besucher strömen nach dem Gottesdienst aus der Kathedrale Notre-Dame du Congo in der Hauptstadt Kinshasa. Über ihnen an der Fassade kündigt ein großes Banner den Papstbesuch an. Franziskus in Überlebensgröße segnet von dort schon die Gläubigen. Bald wird er persönlich in die Kathedrale kommen. Viele sehen diesem Tag schon ungeduldig entgegen. Vor der Kirche sind Verkaufsstände schnell umlagert. Hier gibt es T-Shirts mit einem Foto des Papstes, Heiligenfiguren und bunte afrikanische Tücher, in deren Mitte ebenfalls Franziskus prangt. Eine Frau kauft einen Kalender. Ich bin froh, ein Abbild des Papstes zu Hause zu haben, sagt sie der Nachrichtenagentur AFP. Das ist ein großer Segen für mich und für meine Kinder. In der Demokratischen Republik Kongo trifft das Kirchenoberhaupt auf die größte katholische Glaubensgemeinschaft auf dem afrikanischen Kontinent. Mehr als 40 Millionen Katholiken leben hier. Der Einfluss der Kirche ist groß. Ihre Vertreter sitzen häufig auch bei politischen Verhandlungen mit am Tisch. Zum Beispiel, wenn es um die Lage im Osten des großen Landes geht, wo die Bevölkerung seit vielen Jahren von wechselnden Milizen terrorisiert wird. Gewalt und Angst prägen hier den Alltag. Daran wird wohl auch der Papstbesuch nichts ändern. Obwohl einige offenbar hoffen, dass Franziskus Wunder vollbringen kann, so wie ein Mann an der Kathedrale. Wenn wir auf die Situation im Land schauen, wagen wir zu glauben, dass der Papst uns eine gute Botschaft und dauerhaften Frieden bringen wird. Während seines 3-tägigen Kongo-Besuchs wird Franziskus aber ausschließlich in der Hauptstadt bleiben. Ein Abstecher in den Osten wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Der Papst trifft stattdessen in Kinshasa Opfer des Konflikts. Die Metropole mit rund 17 Millionen Einwohnern wurde für das Großereignis seit Wochen herausgeputzt. Was nicht ins Bild passte, musste verschwinden. So wie kleine Verkaufsstände aus Brettern und Wellblech, die von Bulldozern einfach überrollt wurden. Eine Besitzerin stand fassungslos daneben. Wir wissen, dass wir auf der Hauptstraße nicht verkaufen dürfen, aber wir waren hier ganz am Rande. Ich bin Witwe, ich muss Miete zahlen, ich habe viele Kinder. Wie soll ich jetzt für all meine Unkosten aufkommen? Wir werden hungern. Doch bei vielen anderen ist die Vorfreude auf den Papstbesuch ungetrübt. Auf einem Flugplatz in der Hauptstadt wird er eine große Messe feiern. An der Bühne wurde lange gezimmert. Ein Feld ist fein säuberlich in Bereiche für verschiedene Besuchergruppen aufgeteilt. Hier werden 1 Million bis 1,5 Millionen Gläubige zusammenkommen, sagt der technische Koordinator. Weil Gott auf unserer Seite ist, hoffen wir, dass es nicht regnen wird. Ansonsten müssen wir als Afrikaner den Regen als Segen nehmen. Eine anstrengende Reise für Franziskus. Doch nachdem der Besuch aus gesundheitlichen Gründen schon einmal abgesagt worden war, wird das Kirchenoberhaupt jetzt umso dringlicher erwartet.
Unsere Afrika-Korrespondentin Antje Diekhans berichtete über die Erwartungen, die im Kongo an den Papstbesuch geknüpft werden. Wir bleiben in Afrika, aber gehen weiter nach Westen. Auch Ghana ist mehrheitlich christlich geprägt, aber dort leben auch Anhänger animistischer Traditionen. Bis heute sind die alten religiösen Vorstellungen im Leben vieler Menschen in Ghana fest verankert. Der Glaube an Götter oder eben auch an Hexen. Im Norden des Landes leben Hunderte von Frauen in sogenannten Hexenlagern. Meist sind es alte Frauen, die für Krankheit, Dürre und Brände verantwortlich gemacht werden. Sie wurden von der Dorfgemeinschaft verstoßen oder sind geflohen. Denn es kommt immer wieder vor, dass Mitglieder einer Dorfgemeinschaft die Frauen ermorden, weil sie sie für Hexen halten. Die Regierung kämpft gegen den Hexenglauben und die Hexenlager, aber bislang ohne großen Erfolg, hat Dunja Sadaki in Ghana beobachtet.
Gambaga. Diese Kleinstadt im Norden Ghanas ist zum Synonym für sogenannte Hexencamps im Land geworden. Eine Art Ghetto, vor allem für verbannte Frauen. So wie die 79-jährige Mamata, so nennen wir sie. Sie erzählt, Jahre nachdem ihr Ehemann gestorben war, habe sie ihr Schwager beschuldigt, seine Kinder durch Hexerei krank gemacht zu haben. Wenn sie sie nicht sofort heilen würde, drohte er, werde er sie umbringen. Mamata floh.
Er folterte mich, um ein Geständnis zu bekommen, dass ich hinter der Krankheit seines Kindes stecke. Meine Familie hörte schließlich davon und kam zu meiner Rettung. Aber wir konnten nicht zur Polizei, weil niemand glauben würde, dass ich unschuldig bin. Jeder in der Gemeinde dachte, ich stecke hinter der Krankheit der Kinder und drängte mich, es rückgängig zu machen. Am nächsten Tag wurde ich verbannt. Ich musste gehen oder ich wäre gelyncht worden.
Gerade im Norden Ghanas ist der Glaube an Hexerei noch weit verbreitet. Besonders betroffen Frauen mit Demenz oder Alzheimer. Sie werden immer wieder beschuldigt, Hexen zu sein. Der Vorwurf an sie, sie seien verantwortlich für Unfruchtbarkeit, schlechtes Wetter, schlechte Ernten, Unfalltod oder Krankheiten. Den angeklagten Frauen drohe oft Gewalt, sagt Lamnatu Adam von der Frauenrechtsgruppe Songtaba.
Wenn Sie zum Beispiel das Glück haben, in einer Stadt oder Gemeinde zu sein, haben Sie die Wahl, schnell zur Polizeiwache zu laufen, um Schutz zu suchen. Andernfalls sind Ihre einzigen Sicherheitsoptionen wahrscheinlich die Gemeindevorsteher, wenn die überhaupt davon erfahren. Oft werden Frauen gelyncht, wie im Fall von Madame Dante, die im Juli 2020 aufgrund von Hexereivorwürfen getötet wurde. Wir hören aus anderen Gemeinden, wo Häuser der Frauen zerstört werden, ihr Eigentum, ihre Vorräte und sie einfach um ihr Leben rennen müssen. Aber meistens werden Frauen aus diesen Gemeinschaften verbannt.
Aber nicht nur Aberglaube führe dazu, dass Frauen als Hexen gebrandmarkt würden, sagt Samson La. Seine christliche Nichtregierungsorganisation Presby Go Home Project versucht, die Frauen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Missgunst, wirtschaftliche Interessen und Armut führten oft dazu, dass Frauen absichtlich beschuldigt würden.
You study the system and you can see that.
Polygamie ist außerdem auch ein Faktor. Dann wird gestritten. Das Ende vom Lied ist, dass ein Sohn oder eine Tochter versuchen, die Rivalin ihrer Mutter zu beschuldigen. Ich glaube, das sind oft die Gründe, warum Frauen beschuldigt werden. Und dazu kommt, dass die Frauen das Land nicht besitzen. Es kommt auch vor, dass Frauen wegen des Landes wieder verheiratet werden sollen. Und wenn sie sich weigern, werden sie beschuldigt.
Auch Armut führe dazu, dass mehr Frauen beschuldigt würden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine zum Beispiel habe die Zahl der Neuankömmlinge in den Camps steigen lassen. Ein weiteres Problem: religiöse Führungspersönlichkeiten, sagt Nasiru Bamba, Experte für den Hexenglauben im Land.
Spiritual leaders, priests contribute.
Spirituelle Führer, Priester spielen da eine große Rolle. Die lügen auch schon mal, um Menschen mit Macht oder einfach nur Bekannte zu unterstützen. Sie können das auch durchsetzen, weil die Menschen ihnen ja vertrauen, an sie glauben. Andere wiederum wollen abkassieren und haben ein Geschäft daraus gemacht. Wenn also Streitfragen auf den Tisch kommen, besprechen sie sich mit denen, von denen sie viel Geld oder Macht bekommen können. Frauen in Afrika sind deshalb sehr verwundbar. Sie haben weder Geld noch Macht. Sie sind nicht zahlungsfähig.
They don't have the capacity
Im Hexencamp in Gambaga leben über 100 Frauen. In ganz Ghana gibt es 6 solcher Camps. In sehr abgelegenen Teilen des Landes soll es sogar noch weitere geben, die nicht offiziell bekannt oder dokumentiert sind. Die oftmals älteren Frauen leben in erbärmlichen Zuständen. Sie schlafen in Lehmhütten, auf Matten auf dem Lehmboden. Es gibt weder Strom noch fließend Wasser. Viele sind dement und krank. Ghanas Regierung weiß von diesen Camps. Die Behörden haben mehrfach versprochen, sie zu schließen, sind aber gescheitert. So einfach ist das aber auch nicht. Für die Reintegration der Frauen muss viel Aufklärungsarbeit geleistet, Hexen, Beschuldigungen strafbar gemacht werden, sagen Aktivisten. Sonst könnte es gefährlich sein, die Frauen in ihre Gemeinden zurückzuschicken. Schwierig anhand des weit verbreiteten Hexenglaubens. Bis dahin bleibt auch nach Jahrzehnten das Hexendorf für viele Betroffene der einzige Zufluchtsort.
Der Hexenglaube in Ghana. Dunja Sadaki hat Frauen getroffen, die in Hexenlager verbannt wurden oder dorthin fliehen mussten. Wer einen Mann oder eine Frau in Japan nach der Religion fragt, der bekommt oftmals keine eindeutige Antwort. Denn viele Japaner fühlen sich nicht einer einzigen Religion zugehörig. Je nach Lebenssituation greifen sie auf traditionelle Shinto-Religionen oder buddhistische Rituale zurück. Zwar ist der Shintoismus die Urreligion Japans, mit dem Glauben an die einheimischen japanischen Götter und dem Ahnenkult, doch der Buddhismus hatte im Verlauf der Jahrhunderte einen großen Einfluss. Und so besuchen viele Japaner bei der Geburt eines Kindes einen Shinto-Schrein und wünschen sich eine buddhistische Beerdigung. Relativ neu ist der Wunsch nach einer Hochzeit in Weiß in christlichem Ambiente. Felix Lill wollte wissen, welche Rolle dabei der christliche Glaube spielt.
Riko Yamasaki träumt davon, eines Tages den Segen eines Pastors zu erhalten. Wenn sie erst den richtigen Mann gefunden habe, wolle sie christlich heiraten. Zumindest so, was sie für christlich hält. Sie hat auch schon eine genaue Vorstellung davon, wie das aussehen soll.
Eine fröhliche, großzügige Festlichkeit habe ich vor Augen. Ich will ganz viele Freunde einladen. Und es soll alles glänzen und glitzern. So eine Hochzeitsfeier will ich für mich.
Nicht nur für Riko Yamasaki gehört eine romantische Hochzeit in eine Kirche. Die junge Japanerin, die derzeit noch Single ist, hat vor 2 Jahren die Feier ihrer Schwester organisiert. Sie erinnert sich noch genau daran, wie schön der Tag gewesen sei.
Der Pastor hat so schöne Worte gewählt. Das Beeindruckendste war dann, dass mein Vater eine Rede für meine Schwester gehalten hat. Er sagte, dass er traurig ist, dass seine Tochter nun einen anderen Familiennamen hat. Da mischte sich Traurigkeit mit Glück. Er hat seinen Schwiegersohn dann darum gebeten, dass er für meine Schwester gut sorgen werde. Das fand ich schön. Hier in dieser Kirche war das.
Ihren Traum von einer bilderbuchartigen Hochzeit hat Riko Yamasaki zum Beruf gemacht. Sie ist Hochzeitsplanerin beim Unternehmen Escri in Tokio. Und für Feiern wie die ihrer Schwester besitzt Yamasakis Arbeitgeber mehrere Kirchen. Oder besser gesagt, Gebäude, die wie Kirchen aussehen.
Im Gebäude haben wir eine eigene Musikanlage. Und die Decke ist in der Mitte 13 Meter hoch. Das sorgt für einen schönen Sound. Keine Räumlichkeit in Tokio ist höher. Hier vorne am Altar steht in den Hochzeitsfeiern dann der Pastor und hält eine Rede. Wie in einer Kirche.
Für die Feiern wird ein Pastor einer Freikirche in Nord-Tokio bestellt. Der Saal ist hallig. An der Wand hinterm Altar hängt ein dezentes Kreuz. Und auch wenn dieser Bau den Namen trägt Minami Aoyama Santa Chiara Kyokai, die Santa Chiara Kirche von Süd-Aoyama. Um eine Kirche handelt es sich hier nicht. Errichtet 2010 in diesem Stadtteil im Zentrum von Tokio, hat es hier noch nie einen Gottesdienst gegeben. Denn es handelt sich gar nicht um eine Kirche im eigentlichen Sinn, sondern um einen sogenannten Kekkon-Shikijo, eine Hochzeitsfeierräumlichkeit. Diese Pseudokirchen sind die Cash-Cows, der Goldesel im Hochzeitsgeschäft, berichtet Riko Yamasakis Kollege Ryuichi Tsubakimoto, Manager bei Escri.
In Japan machen heute noch rund 15% der Paare die traditionelle Shinto-Hochzeit im Kimono. Dann gibt es natürlich noch andere Varianten, eine Hochzeit zu feiern. Aber insgesamt die Hälfte aller Feiern findet in so einem Kirchengebäude statt. Die Leute, die eine christliche Note in ihrer Hochzeit haben, sind heute der Standard.
Was erstaunlich ist. Denn nicht nur Riko Yamasaki und Yuichi Tsubakimoto, die vor allem christlich anmutende Feiern organisieren, haben persönlich nichts mit dem Christentum zu tun. Insgesamt nur rund 3% der überwiegend atheistisch eingestellten japanischen Gesellschaft sind Christinnen und Christen.
Viele Menschen wollen eine Hochzeitsfeier, wie sie es aus den Hollywood-Filmen kennen. Die Bilder sind so romantisch. Man bewundert einfach die Schönheit dieser Feiern. Die allermeisten unserer Kunden sind natürlich keine Christen.
Die japanische Gesellschaft bedient sich der Rituale anderer Religionen immer wieder auf flexible Weise. Wie in einem Baukastensystem werden sie ins Alltagsleben eingeführt, erklärt Hans-Martin Krämer, Japanologie-Professor an der Universität Heidelberg.
Für die meisten Leute, sagen wir mal 70% der Bevölkerung, ist es so, dass vor allem es sich im Alltagsleben so eine Arbeitsteilung des religiös ergibt, dass man eben bei bestimmten Jahresfesten, bei bestimmten Rites de Passage, der Übergangsriten im Leben, mit einer bestimmten Religion in Verbindung tritt. Da gehört im Übrigen das Christentum zum Teil auch dazu. Nämlich die meisten Japaner heiraten in einer Kirche, in einer christlichen Kirche. Was natürlich nicht heißt, dass es Christen wären.
Beerdigungen hingegen werden meist nach buddhistischen Ritualen organisiert. Und nach der Geburt bringt man Kinder zu einem Schrein der japanischen Urreligion Shinto. Während Buddhismus und Shinto kulturell wesentlich tiefer verankert sind, hat das Christentum erst im vergangenen Jahrhundert einen Einfluss gewonnen. Und zwar eher auf popkultureller Ebene. Neben christlichen Hochzeiten feiern viele Menschen in Japan ein christliches Weihnachtsfest. Hans-Martin Krämer führt das auch, aber nicht nur, auf Ästhetik zurück.
Also ich denke, der Anteil von Hollywood-Kitsch ist hier vermutlich nicht zu gering zu veranschlagen, gerade was diesen Weihnachtskitsch angeht. Aber das Wissen über das Christentum ist doch relativ weit verbreitet. Ich glaube, die Bibel wird in Japan eben nicht als Glaubensdokument vielleicht gelesen, sondern so als Kulturerzeugnis. Ja, als gebildeter Japaner weiß man eben so ein bisschen, was in der Bibel steht.
Und so wirkt es weltgewandt und gebildet, wenn jemand in einer Pseudokirche heiratet. In der Minami Aoyama Santa Chiara Kyokai betont dies auch der Manager Yuichi Tsubakimoto.
Für die Hochzeitsfeiern engagieren wir einen Pastor von einer Kirche im Tokio der Stadtteil Ikebukuro. Der ist recht bekannt, er ist Italiener.
Und Riko Yamasaki fügt hinzu, dass der Pastor zwar auf Japanisch spricht, aber auch einige englische Begriffe verwendet. Die meisten Kundinnen und Kunden wünschten das so.
Gerade weil der Pastor Italiener ist, wäre es doch schade, das auszublenden. Er spricht ein etwas gebrochenes Japanisch. Die Hochzeitspaare bewundern diesen Mix dann und sie freuen sich, wenn ihnen auf Englisch Congratulations gesagt wird.
Allerdings scheinen die christlichen Hochzeiten ihren Zenit erreicht zu haben. Satoko Fujita, die bei Escri für PR-Angelegenheiten verantwortlich ist, sagt mit Blick auf die Zukunft:
In den vergangenen Jahren haben nicht nur die Hochzeitsfeiern insgesamt abgenommen. Es wird auch beliebter, einfach ganz individuell zu feiern. Zum Beispiel eine Hochzeitsgesellschaft in den Bergen oder im Baseballstadion. Für uns als Hochzeitsausstatter, die in Gebäude wie Kirchen investiert haben, ist das natürlich langfristig eine Herausforderung.
Dabei wird sich mit Hochzeiten im pseudochristlichen Stil wohl noch einige Jahre gutes Geld verdienen lassen. Nach wie vor ist es schließlich die beliebteste Art zu heiraten. Und für die nahe Zukunft überlegt man bei Esprit, seine Dienste auch in anderen asiatischen Ländern anzubieten. Vor allem in solchen, wo man das Christentum eher durch Hollywood kennt.
Japanische Hochzeiten im christlichen Ambiente sind immer noch voll im Trend. Felix Lill war für uns in Japan unterwegs. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt die Sprechstunde. Da geht's bei meinem Kollegen Lennart Pyritz um traditionelle chinesische Medizin.